Hallo und herzlich willkommen zu Folge 4 von Was denkst du denn? Ich bin Nora Hespers.
Und ich bin Rita Molzberger.
Und wir haben euch wieder ein Thema mitgebracht und wir sind natürlich ganz passend zur Jahreszeit bei den Grippeviren. Wir haben uns nämlich beide gefragt, ist das okay, wenn ich krank bin oder merke, ich werde so kränklich, darf ich dann arbeiten gehen? Ja? Und ehrlich gesagt, ich bin ja jemand, ich hasse die Leute, die krank zur Arbeit kommen.
Ich finde schon die Fragestellung ganz großartig. Darf ich dann arbeiten gehen?
Ja.
Ja, ja, aber das heißt, so, du möchtest unbedingt.
Nee, heißt, du möchtest unbedingt? Ja, oder man hat ja so ein Gefühl, dass man unbedingt hin müsste. Mhm. Also ich weiß nicht mal, ob man selber entscheidet, dass man möchte, aber man hat das Gefühl, man müsste hin. Und ganz, ganz kurz, bei einigen blinkt dann so diese Verantwortung auf, ja, oh nein, dann stecke ich vielleicht andere Leute an. Ich bin immer sehr dankbar, wenn Leute mit Magen-Darm auch bei den Kindern zu Hause bleiben, weil das verbreitet sich ja nun wirklich extrem schnell in Redaktionen.
Ja, hat man auch nicht so gern die Erkrankung.
Nee, die hat man auch, nee, ich habe lieber 3 Wochen Schnupfen und Husten als einen Tag Magen-Darm. Das ist wirklich ganz, ich finde es ganz, ganz furchtbar. Aber generell versucht man ja wirklich, sich vor diesen Krankheiten zu schützen.
Ja, klar.
Und im Büro hat man das Gefühl, dass das einen viel schneller erwischt als draußen. Also ich fahre keine öffentlichen Verkehrsmittel, deswegen bin ich da fein raus.
Ja, ich schon. Deswegen überlege ich gerade, ob das so stimmt. Und kommt natürlich auch darauf an, wie viele Menschen im Büro so unterwegs sind.
Ja, aber das ist so, die Frage ist ja, habe ich die Verantwortung, wenn ich jetzt diese Viren habe, die anderen Leute nicht anzustecken? Ich meine, wir reden über eine Grippe, ne? Also beziehungsweise in den meisten Fällen reden wir sogar über eine Erkältung. Ja. Das heißt, nichts Todbringendes und nichts, was jetzt nachhaltig ein Leben beeinflusst, sondern im schlimmsten Falle muss man mal 2, 3 Tage im Bett bleiben.
Mhm.
Ja, und trotzdem ist es so, und ich finde, das hat in den letzten Jahren irgendwie zugenommen, dass man die Menschen meidet, dass man sich nicht die Hand schüttelt, dass man so unweigerlich, ich habe heute so einen schicken Kragen an, dass man so den Kragen vor den Mund hält und sagt, steck mich bloß nicht an.
Es gibt jetzt auch so kleine Desinfektionszeugbeutelchen, die man außen an den Rucksack dranhängt, um sie ständig zu benutzen. Habe ich häufiger gesehen.
Ja, und es ist auch der Verkauf von antibakteriellen Handlotionen und so ist so total angestiegen. Und ich weiß, also ich habe so ein Gefühl von zum einen Hysterie, auf der anderen Seite, ich will mich auch wirklich nicht anstecken. Ich habe halt keinen Bock auf krank sein, ja, weil das, und das ist wirklich der Hauptgrund, natürlich auch meine Arbeitskraft schmälert. Ich bin selbstständig, ich kann es mir im Prinzip nicht leisten, krank zu sein, weil dann verdiene ich kein Geld. Ich verdiene nur Geld, wenn ich gesund bin und
leistungsfähig. Ja, das ist ein spannender Punkt, ne? Also, dass es uns hauptsächlich stört, wenn wir aus dem Karussell so rausgeschmissen werden, das normalerweise zu funktionieren hat, damit das Leben klappt. Und du hast ja jetzt auch schon gesagt, ja, ich bin selbstständig. Ich glaube, es macht einen großen Unterschied, ob man selbstständig ist oder Arbeitnehmer. Ne? Und ja, die Eingangsfrage war ja, darf ich krank zur Arbeit gehen? Die Frage ist, muss ich krank zur Arbeit gehen? Soll ich krank zur Arbeit gehen? Und da sind wir, glaube ich, so im Bereich ethischer Fragestellungen, ne? Sollen, dürfen, müssen. Und dass das Arbeiten irgendwie ein Ethos hat, spiegelt sich, glaube ich. Also Arbeitsethos, Arbeitsmoral, da spricht man ja auch von Krankheitsethos und Krankheitsmoral irgendwie nicht. Warum eigentlich nicht?
Ja.
Ja, die Frage stellt sich für mich schon mir selbst gegenüber. Also es geht gar nicht nur darum, muss ich das vermeiden, andere anzustecken, sondern auch, was ist denn die Pflicht mir gegenüber? Und ja, du als Selbstständige hast vielleicht die Pflicht, dich besonders gesund zu halten, damit du dich weiter versorgen kannst, ne? Damit du nicht zu große Ausfälle hast und auch nachgeordnet dann den anderen gegenüber, dass du denen nicht die Chancen auf dasselbe versaust sozusagen. Jetzt könnte man ja sagen, gut, als Arbeitnehmer ist doch alles total einfach, dann bleibe ich halt zu Hause, wenn ich krank bin, puf, egal.
Aber das macht ja
auch
keiner,
ne? Wird ja weiter bezahlt und das macht aber keiner, genau. Und das finde ich total spannend. Also kann es nicht nur der Punkt sein, ich bin selbstständig, muss für mich sorgen und habe sonst Ausfälle. Sondern es geht offensichtlich auch noch um was anderes.
Naja, aber es ist ja bei den meisten Arbeitnehmern auch so, selbst wenn sie festangestellt sind, und das habe ich heute extra nochmal nachgelesen, dass es eine Verschiebung gibt hin zu eben befristeten Arbeitsverträgen. Mhm. Und das heißt, du bist nur über einen gewissen Zeitraum angestellt. Mhm. Ne? Der geht vielleicht ein Jahr oder zwei und dann muss das neu gemacht werden. Und die Menschen, oder ich glaube, jemand, der so in der Form festangestellt ist, hat auch schon eher Angst, dass er dann zum Beispiel als kränklich gilt, wenn ihm das mehr als einmal passiert.
Klar.
Und dann hast du doch schon wieder den Druck, dass du auch dann arbeiten gehen musst oder präsent sein musst oder du schaffst deinen Job nicht oder du hast so viel zu tun oder es gibt in vielen Berufen einfach zu wenig Personal. Ja, das heißt, du weißt, dass die Arbeitslast, wenn du nur ein oder zwei Tage fehlst, einfach nochmal enorm ansteigt, mhm. ja, dass du es dann noch weniger schaffst und noch mehr Stress hast und deswegen gehst du lieber doch noch arbeiten, auch wenn es dir gar nicht so gut geht. Mhm. Ich finde, das hat schon zugenommen. Und was mich aber so ein bisschen stört ist, statt ein Mitleidsgefühl mit demjenigen zu haben, der krank ist, dem es ja auch wirklich schlecht geht, sage ich dem, geh weg und steck mich bloß nicht an. Ja, mhm. Ist mir scheißegal, wie es dir geht, aber wichtig ist, dass es mir gut geht. Und dann bin ich so in so einem Zwiespalt zwischen, na klar, habe ich mir selbst gegenüber eine Verantwortung, mhm. aber es wird schon so latent stigmatisierend. Und wenn das bei so einer Erkältung anfängt, dass mhm. ich sage, bitte begib dich in Quarantäne, ja, bitte meine Arbeitsfähigkeit nicht irgendwie in Bedrängnis bringst. Ich merke, dass ich so reagiere und ich frage mich gleichzeitig, ob das nicht totaler Schwachsinn ist. Also
vielleicht könnt ihr so eine Quarantänestation in der Redaktion einrichten oder so.
Genau, für die unbedingt
oder so eine Schleuse
arbeiten wollen.
Ja, genau.
Die sollen sich bitte in das Büro da hinten setzen. Dann kommt dann so ein großes Virenmonster ins Fenster oder so. Ja, aber ich finde das irgendwie, also das hat auch schon irgendwas, was Stigmatisierendes.
So. Ja, klar. Also ich wollte auch eben auf den Punkt raus, dass man selbst als Arbeitnehmer ja ganz selten in Verhältnissen ist, wo man sich wirklich gesichert fühlt, sich gut um sich selbst kümmert, um die anderen, keine Angst um den Job hat, aber auch gerne hingeht, also nicht blau macht, sondern einfach zu Hause bleibt, wenn man tatsächlich krank ist und sicher ist, ich kehre gesund wieder, die Arbeit ist schaffbar, alles nicht so schlimm, danach bin ich wieder leistungsfähig und das macht mir auch Spaß. Also ich kenne wenige Leute, bei denen die Verhältnisse so sind und das ist ja schade drum. Ne? Das heißt, es lohnt vielleicht die Frage, was ist das, was uns zwingt, mehr oder minder, und warum zwingen wir uns selbst, krank noch zur Arbeit zu gehen? Warum tun wir das? Ne? Und ich glaube, es liegt an genau diesen Dingen, die du beschrieben hast, dass wir zwar meinen, souverän zu sein. Also wir haben uns in vielen Lebensbereichen daran gewöhnt, so ganz souverän selbst zu gestalten, wie wir leben wollen und gleichzeitig so eine Krankheit aushalten müssen als etwas, das uns nimmt und uns unterwirft und wir können einfach nicht entscheiden, ne, habe ich keinen Bock drauf, ich will jetzt aber wieder gesund sein. Also klar, positives Denken hilft vermutlich, ich weiß nicht, bin jetzt kein Coaching-erfahrener Mensch. Ja, weiß nicht, es gibt garantiert Menschen, die Coachings dazu verkaufen, ich glaube nicht recht dran, aber ja, also man spürt dann eben, ich kann das nicht herstellen, ich kann nicht wieder gesund und leistungsfähig sein, wenn es mir jetzt halt mal dreckig geht. So, und das mag man, glaube ich, nicht einsehen, weil wir uns, wie gesagt, so dran gewöhnt haben, gesamtgesellschaftlich so zu funktionieren, dass wir möglichst viel erwirtschaften. Und das hängt mit den äußeren Bedingungen zumindest zusammen. Das ist keine rein individuelle Entscheidung. Mhm. Und das ist ja auch das Spannende an ethischen Fragen, dass es einerseits auf die Haltung, die Gesinnung, die Einstellung des Individuums ankommt, aber auch darauf, wie die auf die äußeren Umstände trifft. Also richtig handeln heißt ja nicht nur nach meinen persönlichen Wertmaßstäben, sondern auch im Einklang mit dem, was so als früher sagte man Sitte gilt, ne? Also was so allgemeines Gesetz des richtigen Handelns ist. Und wenn jetzt allgemeines Gesetz ist, man muss immer leistungsfähig sein und man muss für sich sorgen und man muss souverän darüber verfügen, wie viel Arbeitskraft man in was investiert, dann ist das eine mittlere Katastrophe, wenn man nicht mehr kann. Das mögen viele, glaube ich, nicht einsehen.
Ja, das zum einen, aber es fehlt uns tatsächlich, finde ich, auch das Mitleid oder dieses Momentum, wo man sich dann auch, wo man das Gefühl hat, man möchte sich kümmern, sondern das ist halt wirklich so, auch wenn meine Schwester das sagt, ne, die Kinder sind irgendwie krank oder jemand kommt krank aus der Kita, ich fahre dann natürlich hin, aber ich habe so das Ding, wenn ich denke so, nee, ey, wenn die mich jetzt anstecken, dann kann ich morgen nicht arbeiten. Und ehrlich gesagt, da sind Kinder, die sind krank. Warum ist nicht mein erster Gedanke, auch Mensch, die armen Mäuse, die brauchen jetzt Hilfe, den koche ich einen Tee und wenn ich selber krank werde, gut, dann ist das so, dann kocht mir halt jemand anders einen Tee. Also man hat auch nicht das Gefühl, dass das irgendwie ein soziales Ereignis ist. Mhm. Das war früher so, wenn du zu Hause warst oder du warst krank, dann hat sich jemand um dich gekümmert. Mhm. Jetzt ist das so, wenn du krank bist, dann gehst du bitte in die gesellschaftliche Isolation und kommst da erst wieder raus, wenn du gesund bist und steckst bitte in der Zwischenzeit niemanden an, der nämlich arbeiten gehen könnte. Und das finde ich halt irgendwie so ein bisschen schräg.
Ja, aber das passt ja zu dem, was wir eben besprochen haben. Also wenn das so ist, dass jeder sein eigener Souverän sein soll und dass das Individuum sich bitte selbst hervorbringt und jeder seines Glückes schmied, ne? Kennt man ja, jede auch, dann ist die Kehrseite der Medaille eben, dass das Empathische und das Gemeinsame drunter leidet. Und ich weiß nicht, ob das überall so ist. Also ich glaube, ich habe schon ständig das Gefühl, jemandem Taschentücher geben zu wollen, wenn er krank ist. Aber das liegt auch daran, dass es relativ selten passiert. Dann geht das noch mit dem Mitleid. Wenn das ständig um einen rum ist, stumpft das vermutlich auch ab.
Aber, aber so oft haben wir jetzt zum Beispiel ja nicht Grippewellen oder so, ne?
Nee, das also, stimmt.
Das ist so.
Ich meine jetzt wirklich meinen eigenen kleinen privaten Bereich. Mhm. Und keine Ahnung, wenn der Mensch, mit dem du zusammenlebst, alle 2 Jahre mal richtig krank ist, kümmerst du dich halt gerne, ne?
Genau.
Dann ist das schön. Das ist dann,
genau, also bei Leuten, mit denen man in einer engen Beziehung steht, ja, aber für alle anderen fehlt uns so ein bisschen, ich finde, das ist so ein bisschen, ich weiß auch nicht, ob das immer so war, aber es distanziert einen so von den Menschen. Also das ist so, ich finde, das ist sehr übermächtig und das hat auch so einen Automatismus bekommen, diese Reaktion. Und dann hörst du natürlich überall, also Medien berichten, wie man sich nicht ansteckt. Ja, regelmäßig Hände waschen und deswegen wird auch immer mehr Desinfektionsmittel verkauft und Leute desinfizieren sich die Finger, wenn sie das Wort Grippewelle nur hören, ja, oder der einer in der Gegend niest. Und so, natürlich ist es in Ballungsräumen, wird die Ansteckungsgefahr größer als auf dem Land, weil einfach ja viel mehr Menschen miteinander umgehen und durchreisen und so. Aber es ist so, ich finde, es ist so eine Hysterie. Es ist sehr mechanisch. Mhm. Irgendwie ist so ein sehr trennendes Element und man hat einen totalen Fokus darauf. Mhm. Also es ist wirklich, man hat vor allen Dingen wirklich als allererstes den Fokus darauf, sich nicht anzustecken. Was ja auch irgendwie vernünftig ist, ja, auf der anderen Seite. Also
ist witzig, dass man aber trotzdem sagt, sich nicht anzustecken. Da ist man auch selber für verantwortlich, ne? Nicht vom anderen angesteckt zu werden.
Ja, aber das würde ja schon wieder anstecken. Eine Absicht auch unterstellen. Ja. Ne? Der andere, wenn er, also wir reden wirklich über Grippe jetzt, ne? Wir reden
grippale
jetzt nicht,
Infekte.
Ja, Grippe, Erkältung und also kann wir reden jetzt nicht über irgendwelche.
Grippe ist ja richtig schlimm, ne?
Ja, also Geschlechtskrankheiten zum Beispiel. Da finde ich, dann ist es auch schon wieder das hat eine andere Verantwortung.
Steckt man sich jetzt auf der Arbeit selten noch mit an.
Ach, das würde ich so nicht behaupten, wenn man so mal die Statistiken liest, wer sich wie auf der Arbeit kennenlernt.
Zum richtigen Thema.
Du hast also angefangen.
Ja, ich weiß, aber ich wollte da gar nicht hin. Ich war noch bei deinem Mitleidsgedanken und habe mich gefragt, ob ich mir den Schuh wohl anziehe. Es ist tatsächlich so, dass man sich sehr daran gewöhnt hat, im Modus der Selbstsorge zu leben. Ne? Ja. Also wirklich, ja, um sich selbst zu kreisen und zu gucken, dass es einem gut geht. Ein Mensch, mit dem ich nicht mehr so viel zu tun habe, sagte mal, ja, wenn jeder an sich denkt, ist an jeden gedacht. Ich so, nein. Ja,
weil, aber so ein bisschen ist es ja so.
Nein,
ich finde es auch nicht akzeptabel, aber man hat das Gefühl, das ist auch wirklich ein bisschen so. Man soll man soll für sich selber sorgen. Du sollst fit sein, du sollst schön sein, du sollst dich gesund ernähren und du musst alles irgendwie hinkriegen. Am besten alles hinkriegen.
Sollen, aber es ist halt nicht so.
Nee,
ne?
Das steht ja nirgendwo.
Und der Philosoph kriegt sowieso die Krise, wenn aus dem Sein ein Sollen gefolgert wird oder umgekehrt. Das sind so Fehlschlüsse, das sollte man nicht tun. Jetzt habe ich wieder Sollen gesagt. Jedenfalls gewöhnt man sich daran. Viele kümmern sich um sich selbst, sind im Modus der Selbstsorge, sind so souveräne Subjekte, die durch die Gegend eiern, viel arbeiten und irgendwie das ranschaffen, was sie brauchen. Und dann ist das echt ein Affront, wenn man auf andere angewiesen ist. Mir fällt das auch schwer, Hilfe anzunehmen zum Beispiel. Also zu sagen, jetzt kümmere dich mal um mich.
Absolut.
Ne? Das ist total schwierig.
Aber und es ist ja ein sozialer Akt. Also vielleicht wäre es ja auch ganz gut für uns Menschen, wenn wir wieder mehr diesen sozialen Akt hätten, statt uns ständig durch diese Selbstsorge eben zu isolieren. Mhm. Weil ich lese auf keinem Fitnessblog, ich bin krank oder so, sondern das ist immer nur so, halte ich mich gesund und jetzt gibt es wieder die Powerbowl mit extra viel Vitaminen.
Was liest du denn für Zeug? Ja, das macht ja ganz anders.
Ich will nur die Rezepte und dann bekomme ich diesen Schwachsinn mitgeliefert. Das ist halt auf Blogs so. Nur Rezepte geht nicht, also müssten die noch irgendwelchen Text dazu schreiben. Ich denke dann immer, lecker, rote Beete.
Ja.
Und dann steht da irgendwas von Vitaminbomben. Natürlich fühle ich mich auch besser, aber ich habe nicht den vollständigen Text gelesen. Das Geile finde ich aber, dass die wirklich suggerieren, suggeriert wird, wenn du dich nur gesund ernährst, dann wirst du auch nicht krank. Was ja totaler Bullshit ist.
Ich wüsste mal gerne, wie Mediziner das sehen. Ich glaube auch nicht, dass man, also klar ist das eine Entdeckung gewesen, dass man sich mal die Finger waschen sollte vor der OP, die viele Menschenleben gerettet hat, ne?
Ja.
Da sind wir mal froh drum. Aber ich glaube nicht, dass man durch ständiges Desinfizieren irgendwie tatsächlich das bessere, gesündere Leben führt, also da, wo es hysterisch wird,
sicherlich nicht. Ja. Also nachweislich ist es ja auch schon so, dass sich Bakterien Resistenzen aneignen gegen eben diese Desinfektionsmittel und eher mehr werden statt weniger, beziehungsweise wir gar keine eigenen Abwehrmechanismen mehr haben, weil von außen was kommt.
Und wir entwickeln auch Resistenzen gegen das Mitleid. Das war deine These von eben.
Oh.
Vielleicht entspricht sich das, dass wir das tun. Es ist ja auf jeden Fall so, dass es uns
gesellschaftliches Desinfektionsmittel.
Ja, es gibt ja auch wirklich sowas wie gesellschaftliche Anästhetisierung, ne? Also, dass wir unempfindlicher werden.
Ach so, ich dachte, wir wären alle ohnmächtig.
Da kommt der Mann mit dem Hammer und haut uns auf den Kopf. Ja. Nee, also es gibt ja wirklich da, wo zu viel zu empfinden ist, wo dauernd alle Sinnesdaten feuern wie bekloppt, ne? Da möchte man auch raus und versucht, sich abzuschotten. Ich glaube, das ist häufig auch eine Antwort auf Überforderung. Also es gibt das schöne Buch von Alain Ehrenberg, Das erschöpfte Selbst. Ist im Original schon 1998, meine ich, erschienen auf Französisch und dann erst ein paar Jahre später auf Deutsch. Und er kümmert sich wirklich so um das Theorem, wie ist das denn zwischen Individuum und Gesellschaft? Gibt es nicht Krankheiten, die zunehmen, gerade weil die gesellschaftlichen Bedingungen eben so und so sind.
Ne? Also bevor es so einen Begriff gab wie Burnout.
Ja, aber er beschreibt genau das. Also es geht um Depressionen tatsächlich oder um Alkoholismus, diese Dinge. Und er setzt das in Beziehung zu den gesellschaftlichen Bedingungen. Ne? Also zu einem Kapitalismus, der sehr aufs Individuum setzt, der nicht so repressiv ist. Er sagt, der repressive Kapitalismus, der erzeugt eher Neurosen. Neurose ist ein schönes Kostüm übrigens.
Als Neu- und Altrose gehen.
Ja, genau.
Entschuldigung, wir sind präkarnevalistisch. Es hat bald ein Ende.
Ja.
Wenn die Grippewelle durch ist.
Und postkarnevalistisch. Ja, jedenfalls finde ich das einen lohnenden Gedanken, mal zu fragen, ja, gibt es so Trends? Du hast sie ja auch eingangs beschrieben. Und womit haben die zu tun? Das ist klar, viel auch Zufall, mag sein, oder Werbung oder was auch immer. Aber es gibt schon auch Tendenzen zwischen Gesellschaft und Individuum, die sich ganz schön die Hand geben. Und eben sowas wie ein Kapitalismus, der davon ausgeht, dass jeder selbst sich der Nächste, die Nächste sein soll und möglichst viel erwirtschaften soll, erzeugt dann genau das, ne? Dass man versucht, für sich selbst zu sorgen und das andere erst sekundär dahinter kommt.
Ja, und ich habe so ein bisschen, also dieses sich ständig um sich selbst sorgen, kostet ja total viel Zeit, die ich ja dann einfach nicht mehr habe, um mich um andere zu sorgen.
Ja.
Das ist ja auch so ein bisschen schwachsinnig, weil ehrlich gesagt, das um sich selbst sorgen gibt mir nicht sofort so ein Belohnungssystem. Mhm. Ich finde, dieses sich um andere sorgen oder kümmern hat ein viel direkteres Belohnungssystem als das um sich selbst sorgen, weil du versuchst halt einen Status zu halten.
Mhm.
Und wenn du dich um jemanden kümmerst, versuchst du einen besseren Status wiederherzustellen. Und wenn das gelingt, dann freust du dich ja mit demjenigen. Ne?
Also vielleicht steht das deswegen in den Blogs, dass man das den anderen erzählt, wie gut man sich um sich selbst gekümmert hat, damit man das Feedback bekommt.
Ja, das kann ja durchaus sein. Ich meine, das ist ja auch schön. Ne? Also es geht ja auch gar nicht darum, das zu verteufeln, dass
Nein,
das da
habe
steht.
Ich verstanden.
Aber das ist so, ich finde, das geht alles in so eine Richtung und ich lebe da ja auch nach. Also ich persönlich lebe natürlich danach, dass ich denke, wenn ich mich nur gesund ernähre und mein Immunsystem immer top auf Zug halte, genug schlafe und weiß ich nicht was, dann bin ich weiter leistungsfähig. Und natürlich versuche ich, meine Leistungsfähigkeit zu optimieren, indem ich bestimmte Nahrungsmittel meide, von denen ich zum Beispiel weiß, dass sie meinen Organismus negativ beeinflussen.
Ja, aber jetzt sagst du, natürlich mache ich das. Ich finde das gar nicht so natürlich. Also
Ja, stimmt. Ich habe mir das anerzogen irgendwann, weil ich festgestellt habe, dass ich an der Stellschraube Leistungsfähigkeit drehen kann. Mhm. Du kannst daran drehen. Ne? Und ich habe ja also Sportwissenschaften studiert. Das heißt, ich bin dem Thema Ernährung und Leistungssteigerung und so sehr nah.
Ja.
Und das ist auch so ein bisschen in mir angelegt anscheinend.
Mhm.
Auf der anderen Seite komme ich da nicht nur an Grenzen, sondern auf der anderen Seite frage ich mich dann auch, ob das denn sein muss, weil der Aufwand, den du dafür betreibst, ist schon relativ groß.
Ja, das ist das eine und dann hätte ich direkt auch eine fachwissenschaftliche Rückfrage, weil da musst du doch auch wissen, wie wichtig Erholung ist, ne?
Also, genau, weiß ich tatsächlich auch, aber Erholung findet nicht statt. Das ist bei mir auch so total ausgeklammert. Das ist auch so ein bisschen schizophren. Also,
ne? Weil das ist ja dann letztlich nicht leistungssteigernd. Ne? Genau, das erschöpft
aber
es selbst.
Geht auch aber es geht auch selten um Erholung. Ja, also es gibt hier und da mal einen Artikel über so gesund ist Langeweile. Mhm.
Ja.
Oder Erholung ist auch geil. Nur 10 Minuten Meditation am Tag.
Powernap.
Ja, aber das ist so, dass Leute dir sagen, also sie müssen sich gar nicht viel erholen. 10 Minuten reichen schon und dann sind sie wieder fit für den ganzen Tag. Du denkst dir so, 10 Minuten? Wann soll ich 10 Minuten meditieren? Das ist ja schon der Schwachsinn.
Ja, das ist von der Sache her Schwachsinn und das Theorem dahinter ist genauso Schwachsinn, ne? Weil zu sagen, ich erhole mich, damit ich dann wieder leistungsfähig bin, ist ja keine echte Erholung. Also Muße und Erholung ist dann, wenn ich das aus Selbstzweck tue und nicht um nachher wieder prima zu funktionieren. Das andere ist ja eine Form, mich irgendwie um die Ecke rum selbst auszubeuten. Also das
Muße klingt für mich ja sehr klebrig.
Ja. Warum? Weil das so oll ist, ne?
Das ist so langsam.
Muße? Nein, glaube ich nicht.
Muße
also,
ist so langsam.
Du kannst ja Flow sagen, wenn du das cooler findest.
Im Flow bin ich, wenn Flow. Ich 30 Minuten gelaufen bin.
Ja.
Dann habe ich das ja was
ist,
getan.
Ja, aber das ist ja auch Müßiggang, also schneller halt. Müßig run.
Müßig jog.
Ja. Ich gehe mal ein bisschen müßig rennen. Nee, aber ist ja so, ne, wenn man was macht, worin man total aufgeht und es geht einem gut dabei, kann ja
also
auch
es gibt
Arbeit
aktiv,
sein.
Es gibt aktiven Müßiggang.
Ja.
Ach so, ich dachte, Müßiggang ist immer so Füße in Fluss hängen, in die Gegend starren, den Vögel zuhören.
Und das magst du nicht.
Doch. So, wenn ich dabei auf dem Pferd sitze und durch den Wald reiten kann.
Ah, okay.
Aber dann tue ich ja was.
Ja, darfst du auch. Also, ja, Theorie der Muße müssen wir gar nicht anschließen. Man geht, das ist, Wort ist irgendwie oll, aber ich finde, der Gedanke ist toll. Das war ein Reim. Wahnsinn.
Aber ich finde trotzdem, dass es ans Thema anschließt, weil natürlich Krankheit, Erholung benötigt.
Ja, natürlich.
Also, ne?
Ja.
Und dieses Recover, also wieder irgendwie fit werden und so und wieder den alten Zustand herstellen, benötigt halt Zeit. Und selbst die gibt man sich nicht, weil man ja trotz Krankheit weiter leistet.
Ja.
Statt irgendwie zu sagen, okay, es sei denn, man hat 40 Fieber, dann geht es halt wirklich auch nicht mehr.
Ja. Man leistet sich, glaube ich, auch einfach den Gedanken nicht, dass es nicht nur Erholung gibt, die einen wieder leistungsfähig machen soll. Also, dass es auch was Nicht-Funktionales am sich erholen gibt. Was,
ja,
ne,
dass
man nicht irgendwie drüber reden muss, wie viele Minuten man jetzt am Tag braucht, um in Ruhe im Sessel zu sitzen, sondern dass das in ein Leben integriert ist, das an sich ganz gut ist. Und dann kann das sein, dass das kurz ist oder mal lang, keine Ahnung. Aber es ist vor allen Dingen selbstzwecklich, wenn man mal zur Ruhe kommt. Und wenn man echt zur Ruhe kommt, ist das, glaube ich, auch so.
Und ich finde, Erholung ist ein echt fettes Geschäft, ne?
Auf jeden
Fall.
Also
was da so mit Spa und Gedöns und so. Und eigentlich braucht es ja gar nicht so viel.
Ja, also fast nichts, außer Zeit halt. Ne?
Ja, genau. Und die haben wir nicht. Und weil wir die nicht haben, versuchen wir möglichst viel Erholung in möglichst kurze Zeit zu packen. Mhm. Und dann buchen wir uns 5 Anwendungen im Spa.
Ja.
Und dann sind wir den ganzen Tag beschäftigt.
Ist ja auch total schwierig, mit sich alleine zu sein und sich tatsächlich Ruhe zu gönnen. Ich glaube, dass viele Menschen Ruhe ganz schlecht aushalten. Also viele Menschen, was soll das heißen? Aber jetzt, wir reden von Menschen, die so ähnlich drauf sind wie wir.
Wie wir, ja.
Da hört man dann Dinge im eigenen Kopf, die einen vielleicht auch aufregen, ne? Weil man sie lange hinter ganz viel Arbeit versteckt hat.
Mhm.
Und tatsächlich kenne ich das auch von Krankheitsphasen, nachdem man wirklich mal gefiebert hat und durchgeschwitzt eine Nacht, wo
weil
man dann gar nicht gedacht
mitdenken.
Hat.
Ja.
In der Rekonvaleszenz, in der Phase, wo man wirklich rumliegt und eigentlich nicht mehr so super krank ist, aber merkt, ich kann noch nicht aufstehen, geht noch nicht, da ist wirklich das Gedankenkarussell ganz aktiv, ne? Und sich das zu gönnen, regelmäßig, sodass es einen nicht aus den Socken haut, wenn das passiert, ist, glaube ich, eine menschliche Notwendigkeit. Man braucht das schon auch mal.
Genau, aber man hat ja keine Zeit dafür. Man hat einfach keine Zeit dafür. Man braucht das, man weiß das, aber man hat einfach keine Zeit dafür. Was mache ich denn dann?
Ja.
Ich werde krank. Nein, ich werde nicht krank, weil ich muss ja arbeiten.
Ja.
Das ist wirklich, und es ist so, ich finde das an mir selbst bescheuert. Ich finde das so bescheuert wie früher Rauchen.
Mhm.
Also ich habe früher geraucht und irgendwann, ich habe das Rauchen aufgehört, weil es mir wirklich zu bescheuert war. Je größer der Stress wurde, desto mehr hatte ich das Bedürfnis zu rauchen.
Mhm.
Also hat der Glimmstängel mich immer wieder rausgerissen aus meiner Arbeit, wodurch ich dann ja noch mehr Stress hatte. Und irgendwann hatte ich so das Gefühl, dass dieser Glimmstängel quasi diktiert, wann ich Pause mache.
Wieso hast du nicht beim Arbeiten geraucht, wie das alle anständigen Schriftsteller machen?
Nee, es gab auch in den Werbeagenturen, an denen ich damals gearbeitet habe, irgendwann Leute, die gesagt haben, wir müssen draußen rauchen.
Ah, okay.
Ich bin ja auch nicht Schriftsteller. Das ist aber geil, ich habe letztens noch mal ein Video gesehen.
Ich unterstelle das.
Mit alten Journalisten.
Ja.
Das tatsächlich auch alle noch so
ja.
bei den Interviews und so, super. Aber wir schweifen ein bisschen ab. Auf jeden Fall habe ich das Rauchen aufgehört, weil ich keinen Bock mehr hatte, mir von einem Glimmstängel diktieren zu lassen, wie ich mir meine Zeit einteile.
Ja. Ja, und eben auch keinen Bock, dir das von der Krankheit diktieren zu lassen.
Ja, nicht so richtig. Aber lustigerweise bin ich noch nicht an dem Punkt, wo ich keinen Bock habe, mir das von sozialen Netzwerken diktieren zu lassen. Mhm. Auch wenn es mich wirklich...
Oh, ich schon.
Ja, du bist ja digital abstinent.
Ja,
ja.
Von vornherein allerdings ist es gar nicht so, dass ich an den
Siehst
Punkt
du,
gekommen bin.
Siehst du, du musst es nie aufhören.
Ich habe
du
geahnt,
weißt gar nicht, wie das ist.
Ich habe geahnt, wie groß der Erschöpfungszustand, ne, ernsthaft jetzt, ja. für mich wäre, wenn ich mich darauf einließe, weil ich mich, wenn ich mich einlasse, auch relativ gründlich auf Dinge einlasse und dann verstehen will und nachvollziehen und all diese Dinge. Und ich habe einfach von vornherein geahnt, dass ich das nicht werde schaffen können und habe es gelassen.
Und ich bin so wie so ein kleines Erdmännchen und renne diesem Reiz hinterher, der mich zunehmend nervt. Ich kann es nicht abstellen.
Ja, das ist das fiese Paradox auch, finde ich auch. Also auch in Bezug auf das Erschöpfte selbst, ne, wenn wir da noch sind. Es wird dir ja suggeriert, du kannst den Ausstieg auch schaffen. Mhm. Und zwar nicht nur von der Wellnessindustrie, aber auch das sollst du bitte selbst herstellen.
Und dann soll es schön aussehen in einem Travel-Blog.
Möglichst, ja. Oder halt zumindest nicht fotografieren, wenn es nicht schön aussieht. Nee, aber du musst das selbst machen. Und das ist wieder was, wo du aktiv werden sollst, wo du dein eigenes Gutgehen herstellen sollst und was eigentlich auch ohne die anderen auskommt. Oder die anderen sind Mittel zum Zweck. Und so ist Sozialität nicht. Die anderen sind nicht Mittel für meine Zwecke. Die sind nicht da, damit die mich pflegen, wenn ich krank bin, sondern wenn ich wirklich sozial lebe, ist es ein Miteinander und völlig selbstverständlich, dass man sich gegenseitig hilft, wenn eine krank wird.
Mhm.
Ne? Das ist aber was anderes, als den anderen als potenzielle Krankenschwester oder Pfleger rumlaufen zu sehen in meinem Kopf, nur weil ich jetzt krank bin. Ne?
Ja.
Also so eine echte Sozialität hängt, glaube ich, mit dem Verwenden von Zeit, das du eben gemeint hast, zusammen. Wenn man sich Zeit füreinander nimmt und für sich, dann entsteht schon auch ein anderer Sog.
Und ich glaube auch, wenn man so dieses Zeitmomentum noch hätte, dann wäre Kranksein auch nicht so schlimm. Also ich glaube, das eigentlich Schlimme am Kranksein ist, dass wir das Gefühl haben, dass es uns Zeit klaut.
Ja, genau.
So, weil ganz ehrlich, als du in der Schule warst oder so, es sei denn, du warst so ein Streber wie ich und wolltest unbedingt Klausuren schreiben. Aber ansonsten ist ja Kranksein, dann hast du halt im Bett gelegen. Das war doof, da konnte man nicht mit den anderen spielen. Aber es war jetzt kein Drama. Du hattest nicht das Gefühl, oh mein Gott, dann tickt das und das und das und ich muss das und das und das erledigen. Du warst halt krank.
Ja.
So. Und manchmal wünscht man sich diesen Zustand zurück, beziehungsweise ich habe sogar manchmal das Gefühl, wenn ich krank bin und ich bin wirklich so krank, dass ich nicht aufstehen kann, ich bin wirklich erleichtert, dass es endlich einen Grund für mich gibt,
im Bett
zu bleiben.
Dass das jemand für dich entschieden
hat. Ja, dass ich endlich im Bett bleiben kann, dass ich mal pennen kann, dass ich irgendwie meine Serie gucken kann oder von mir aus auch gar nichts. Es ist auch geil, dass dieser Kopf einfach nicht mehr funktionieren kann. So.
Das meinte ich eben mit der Souveränität. Wenn dir die mal genommen wird, ist es dir erst noch unangenehm. Also was denn jetzt? Kann ich gar nicht selbst und frei drüber entscheiden. Und andererseits
und
ist das...
und so, also das,
man, ja,
das,
ja,
Dinge,
das Krankheit
das
an sich ist jetzt
scheiße,
nicht so
ne?
cool. Na klar. Ja. Aber dass einem jemand diese Entscheidung abnimmt, kann ich, das war das Ausgangsthema, darf ich zur Arbeit gehen, kann ich zur Arbeit gehen, soll ich? Und ich kann aber einfach nicht, bin zu müde und zu fertig und zu
aber
krank.
Aber muss man so lange warten? Also,
nö, natürlich nicht.
Ja, ne? Also reicht es nicht einfach zu sagen, okay, ich habe jetzt was, das macht mich krank?
Ja. Ja, es ist so schwer zu entscheiden, ab wann es genug ist, ne? Ab wann es einfach sinnvoll ist, sich die Ruhe zu gönnen. Und zwar auch sinnvoll den anderen gegenüber, ne? Aber auch mir selbst gegenüber. Und das geht, glaube ich, wirklich nur, wenn man ja irgendwie aus diesem Zirkel rauskommt, dass mehr leisten bedeutet, mich selbst auszubeuten und mich erschöpfter zu machen. Letztlich funktioniert das ja auch
aber
nicht.
Aber es ist auch eine Kraftanstrengung, das zu tun,
natürlich.
Weil du musst dich abgrenzen.
Ja, das
du
ist paradox,
zum Beispiel
von dem ich
abgrenzen
sprach.
Irgendwie, ne, zu sagen, ja, lieber Chef, ich weiß, da könnte ich jetzt auch noch und vielleicht habe ich hier nur 38 Fieber und nicht 39,
ja.
Aber ich möchte jetzt entscheiden, dass ich mir diese Zeit nehme, erst gesund zu werden und dann wieder zur Arbeit zu kommen.
Ja, ja.
Das ist ja ein Kraftakt.
Ja, vor allen Dingen,
also
wenn du das wieder selbst und wieder allein machst, da sprach ich ja eben von, dass ist ein fieses Paradox, ne? Dass dieser ja, gut, Ausstieg.
Aber wer soll das sonst für dich machen?
Ja, Sozialität, wirklich. Wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, meine Kollegen und Kolleginnen bleiben zu Hause, wenn es ihnen angemessen schlecht geht und kommen nach angemessener Zeit auch wieder, weil die gern zur Arbeit kommen. Also das ist weder blau machen noch krank feiern oder wie das heißt, sondern die passen auf sich auf oder wir passen aufeinander auf. Und jemand sagt, ach, Oma, du bist doch wirklich jetzt am Ende, geh doch heim. Hm. Das ist doch eine Einladung, das zu machen. Also vielleicht muss ich das gar nicht ganz alleine herstellen. Vielleicht lasse ich mich mal auf die guten Tipps von Kollegen ein, die vielleicht auch nicht nur mitleidslos sagen, ja, du darfst mich nicht anstecken.
Ja, oder das tatsächlich, ist, aber das ist, man sagt es ja wirklich, also man sagt dann, willst du nicht lieber nach Hause gehen? Aber man meint, bitte geh, komm, ja, steck mich nicht an.
Also tschüss. Ich habe letztens, ja, wir nennen keine Namen, ne? Aber ich habe gesagt, geh jetzt nach Hause, es geht dir schlecht.
Mit nur dem Gedanken, dass es dem anderen schlecht geht? Oder?
Ja, schon.
Okay, ja. Ich tatsächlich.
Weil ich, ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie diese Ansteckungsangst nicht so arg. Obwohl ich oder weil ich KVB fahre, wer weiß.
Vielleicht trainierst du dein Immunsystem besser. Ich bin auch besser ja, trainiert, seit ich jetzt das eine Jahr mit dem Neffen umhabe, dass er in der Kita ist.
Ja.
Kriege ich das auch besser hin? Bis dahin haben mich diese Kinderviren getötet.
Naja, ich hab das wirklich nicht so schlimm, diese Angst vor Ansteckung. Ich bin aber auch recht häufig allein, ne?
Ja.
Das hilft.
Ja.
Also dann hilft es einfach so über den Tag verteilt, das Gefühl zu haben, da ist jetzt nicht ständig jemand um mich rum, der niest und hustet und so, aber ich fasse schon auf die Stangen, an denen man sich festhält.
Ja, das wird jetzt die nächsten Tage nicht mehr so sein.
Ja,
ja, wenn hier so, ne, also im Kölner Raum, wenn er jetzt hier so Karneval und so und so.
Ja, da bleibe ich daheim.
Da bleibst du daheim.
Ja, sicher.
Aus ich möchte das nicht. Angst.
Ja, ja, genau. Super, da haben wir weil doch. Ich sonst wieder als Neurose gehen muss oder als Selbstausbeuter. Statt Freibeuter einfach mal als Selbstausbeuter gehen. Ja. Ich weiß nicht.
Erstaunlicherweise hält mich das auch nicht vom Feiern ab. Der ansteckende Kollege direkt neben mir, der ist irgendwie auch schlimmer.
Bei mir ist es zumindest nicht der Grund dafür, dass ich es nicht mache, sondern der Grund ist so ähnlich wie bei den sozialen Netzwerken, dass ich ahne, es tut mir nicht gut und es macht mir keinen Spaß. Also beides, dann lasse ich das halt. Ne? Aber was Spaß macht, mache ich auf jeden Fall, auch wenn es gesundheitsschädigend ist. Das merke ich auch, dass ich zum Beispiel mit dem Sport ganz schlecht aufhören kann, weil es mir unglaublich Spaß macht und ich weiß, es ist jetzt nicht gut, zum Training zu gehen. Na, ich müsste zu Hause bleiben und nichts machen, aber ich mag dahin gehen.
Herzmuskelentzündung, mir passiert das nicht.
Natürlich nicht. Ne? Oder, keine Ahnung, beim Umzug 90 Kisten tragen, 14 Stunden lang, weil man meint, man kann das und sich dann auch so herrlich stark und souverän fühlt. Ne? Ja, das ist
bis
das,
man so tot ins Bett fällt, dass man nicht mehr gucken.
Ja, genau. Also die Grenze zur Selbstausbeutung ist, glaube ich, tatsächlich fließend. Manchmal ist es noch ein gutes Gefühl, ganz viel leisten zu können. Gerade wenn man seine Arbeit liebt, macht das einfach auch Spaß, viel zu machen und
das hat auch schon wieder was mit Selbstdarstellung zu tun. Also dieses zur Arbeit kommen und einen demonstrieren, oh, ich bin total krank, aber ich komme natürlich trotzdem, weil ich so viel Verantwortung für euch habe.
Ja, entweder das oder weil ich Schiss habe um meinen Job.
Klar, ne? Also ich glaube, das ist so beides. So, aber im Prinzip, auch wenn man das selber macht, ist es im Prinzip schade. Im Prinzip müsste jeder so schlau sein und sagen, ich bin krank, mein Körper sagt gerade, er braucht Erholung, also gönne ich ihm Erholung. Und keine Ahnung, wenn ich wirklich ernsthaft was verschleppe oder so, dann helfen mir jetzt diese, was weiß ich, wie viel Euro ich da am Tag verdiene als Selbstständige oder auch was ich ja als für Termine als Festangestellte habe, das hilft mir keinen Meter weiter.
Nee,
also eigentlich bringt mich dieser Tag oder diese 3 Tage im Verhältnis zu allem anderen, was ich mache, es bringt mich überhaupt nicht weiter. Am Ende verschleppe ich was, werde noch kränker, kriege mein Immunsystem nicht so stabilisiert, dass ich nicht sofort wieder krank werde, also mehrfach hintereinander. Und ich gewinne ja nichts.
Ja.
Ich gewinne nichts, außer, dass ich vielleicht eine Runde Mitleid kriege. Und das kann es ja dann.
Ja, oder das Gefühl, richtig hart gegen dich selbst gewesen zu sein.
Genau.
Und dass das was Gutes war, weil es dich irgendwie sichert. Das wird dafür sorgen, dass du den Job nicht verlierst, dass dein Vertrag verlängert wird oder was auch immer.
Wirklich auch
weil
nie
du
passiert.
Das bewiesen hast.
Niemand sagt hinterher, Nee, vielen Dank, dass Sie so oft krank zur Arbeit gekommen sind. Nee. Deswegen verlängern wir Ihren Vertrag. Sagt niemals kein Arbeitgeber.
Ja, die sagen das nicht, aber vielleicht.
Vielleicht denken die das heimlich rutschen die zu Hause vor einem Bild von dir auf den Knien rum und sagen, Mensch, gut, dass ich die habe, die kommt immer krank arbeiten.
Kein Mensch. Kommt ja auch drauf an, wie. Also ich habe letztens mit einem Selbstständigen gesprochen, der sagte, seine Mitarbeiterin oder Volontärin oder was, die sind in der, wie sagt man, Kreativbranche. Mhm. Und sie hat sich eine Woche krank schreiben lassen aufgrund einer Sehnenscheidenentzündung. Und da hat er sich total aufgeregt, weil das eine Woche war, in der viele Aufträge anstanden. Sie wusste das. Und er sagte, ja, wieso, ihr Kopf funktioniert doch. Und die hat mir eine Mail geschrieben. Die Hand funktioniert irgendwie auch. Und zumindest funktioniert die linke, wenn es die rechte denn nicht tut.
Ja.
Und wenn sie das super gut fände hier und den Job lieben würde, dann wäre die doch gekommen und hätte zumindest mit uns gedacht und gesprochen und so. Und dann habe ich gesagt, nee. Also es gibt ja schon auch sowas wie, nee, irgendwie nicht. Ne? Klar, die Branche kenne ich nicht so gut und selbstständig arbeiten ist nochmal was anderes. Aber dass wir uns darauf verlassen können, dass es sowas wie ein Arbeitsschutz gibt.
Aber was da auch das für Konnotationen, ja, auch vor allen Dingen, was da für Konnotationen dabei sind. Ne? Sie will nicht wirklich, sie mag den Job nicht. Also wenn man krank ist, dann ist das gleichzeitig auch eine Aussage deinem Job gegenüber, ja?
Ja.
Weil wenn du den Job gut finden würdest, dann würdest du dir zwei Beine ausreißen.
Ja. In dem Fall mag das sogar stimmen, wenn die total für die Sache gebrannt hätte, hätte die Hand ruhig gestellt und irgendwas anderes gemacht. Die Frage ist ja, muss die für ihren Job brennen? Muss man
ja,
das?
Ja, aber das Ding ist ja, das ne, zum, oder? Ja, erstens das, aber zweitens ist es ja auch so, das ist halt wirklich ein Arbeitsschutzgrund.
Ja, ja, klar.
Also, weil wenn du dann bei der Arbeit bist, dann sagt halt jemand, ach, kannst du nicht doch mal eben? Ja. Und dann sagst du natürlich nicht, nee. Sondern wenn du dann da bist, hängst du halt auch wieder mit drin. Es soll dich ja wirklich auch davor schützen,
genau,
dass du in so eine Situation gerätst, ja, dieses genau. Krankschreiben.
Ja, eben. Also, dass wir überhaupt so Schutzmechanismen haben, ist ja eine Errungenschaft, die hat lange gedauert und dass wir sie nicht in Anspruch nehmen, ist eigentlich traurig, ne? Dass man es bis aufs Letzte kommen lässt, bis man dann wirklich 4 Wochen in Kur muss, weil man total fertig ist und nicht mehr kann. Das ist vermutlich sogar schlechter für den Arbeitsmarkt, weiß ich nicht, für den Menschen auf jeden Fall, als wenn er im richtigen Moment gesagt hätte, ich kann jetzt nicht, die 2 Tage brauche ich, um richtig gesund zu werden und dann starte ich auch wieder. Nur, wie gesagt, das ist so schwer, da alleine auszusteigen. Also
du hängst ja auch total drin. Also wenn ich mir diesen Chef dann nochmal anhöre, klar, ich denke jetzt nicht so viel an Chefs, ne? Aber klar, also wenn du da schon weißt, da ist jemand, der da kein Verständnis für hat oder der sagt dann halt nicht, wenn du krank bist, bist du krank, weil er sich schon sicher ist, dass das ist jetzt auch keine Meta-Aussage, sondern du bist halt einfach krank, egal was das ist. Klar, dann steckst du halt in einer doofen Situation.
Ja, den Einzelfall kann ich nicht beurteilen. Ne? Das kann auch wirklich sein, die kennen sich gut und er versteht, dass das tatsächlich eine Aussage über die Krankheit hinaus ist, nämlich irgendwie finde ich den Job in erster Linie anstrengend und ich will ihn gar nicht unbedingt machen. Im Volontariat ist das ja auch völlig okay. Mhm. Dann würde man nur hoffen, derjenige sagt ehrlich, ich finde den Job nicht so toll, ne? Statt zu sagen, ich habe eine Sehnscheidentzündung. Das natürlich, weiß man ja auch alles nicht, klar. Das kann ich nicht beurteilen.
Ja,
ne?
Das stimmt.
Aber
trotzdem hört
gesagt,
man da so eine Haltung daraus. Also so eine,
ja. Und das ist eine selbstständige Haltung. Mhm. Wirklich dieses, ich beute mich doch selbst aus, wieso machst du das nicht? Das ist auch ein Affront, wenn jemand aussteigt. Das meinte ich eben mit dem, dass das alleine Aussteigen so schwierig ist. Wenn sich einer oder eine anders verhält und sagt, mir geht's nicht so gut, ich bleibe heute zu Hause, morgen geht's mir sicher wieder besser, dann komme ich wieder. Mhm. Und das ist nicht gelogen und irgendwie Krankfeierei, sondern eine ehrliche Aussage, dann ist das ein Affront an denjenigen, der gewöhnt ist, sich selbst auszubeuten, weil derjenige sich das niemals gönnen würde, sondern lieber
ist Neid. Also man hat dafür so ein bisschen Neid.
Ja, genau. Und tatsächlich auch eher Neid als Missgunst, würde ich sagen, weil man sich eigentlich wünscht, man wäre selbst in diesem Sinne souverän, dass man darüber entscheidet, ob es gut genug geht oder nicht. Und ich denke, dass das von der sozialen Seite her aufzubrechen ist, dass es geht, wenn mehrere das tun. Wenn man in kleinen Verbünden so miteinander arbeitet, dass man sagt, sich gegenseitig sagt, hör mal, du geh doch nach Hause, das ist nicht gut.
Ich glaube, es ist vielleicht in kleinen Unternehmen oder kleinen Abteilungen auch einfacher,
ja,
ist,
auf jeden Fall,
wenn man sich wirklich
gut
kennt, als wenn es ein großes System ist.
Ja, aber wie soll sich Gesellschaft ändern, außer so graswurzelartig? Das muss irgendwie aus dem Kleinen kommen. Das,
klar, aber es ist halt eben nicht überall Familienbetrieb, ne? Und auch nicht überall irgendwie verständnisvolle Chefs und so. Ich glaube, das ist schon,
Längst nicht, das weiß ich.
Ich finde tatsächlich, kriege ich schon ein Erschöpfungsgefühl, wenn ich darüber nachdenke, wie viel Verantwortung das ist und wie naiv die Frage eigentlich ist, darf ich zur Arbeit kommen, um jemanden nicht anzustecken? Mhm. Weil es wirklich auch viel, viel mehr ist als nur dieses, naja, dann bin ich halt krank, sondern weil er natürlich auch für die Person, die entscheidet, doch arbeiten zu gehen, neben tausend Dingen, die man da unterstellen möchte, tatsächlich ein gesellschaftlicher Zwang ist und vielleicht auch ein Automatismus. Und auch diese Selbstausbeutung hat man nicht sofort parat und reflektiert die nicht. Also wenn ich mir das anhöre, möchte ich gerade komplett unterm Tisch versinken, weil ich mich völlig ertappt fühle bei allem, was da so zutage kommt. Na klar, ich würde auch immer, ne, ich bin hart gegen mich selber, ich bin diszipliniert, ich kann auch noch zur Arbeit kriechen. Ja, ist überhaupt kein Ding, ich mache das alles. Es ist natürlich schwachsinnig.
Ja, das Schlimme ist ja, man kann das alles wissen und erkennen und das trotzdem tun.
Ja, das ist das Allermieseste.
Ich bin da auch eine Kandidatin für. Natürlich bin ich da auch eine Kandidatin für. Das denke ich, da kommt, das geht aber noch. Und dann spiegelt man das über Bande und sagt irgendwie, ja, für die Studierenden, die da in meinem Seminar, und das kann doch jetzt nicht ausfallen und so, dann die Armen, während die sich vermutlich freuen, dass sie einmal eine Woche nicht sehen. Oh, die ist krank, voll gut. Ja, ne, also dann versucht man das zu rationalisieren, weil das natürlich subkutan auch wirkt, was wir an sittlichen Einstellungen haben, ich sage es nochmal, oder gesellschaftlichen Überzeugungen. Gerade diese Beschleunigung ist zum Beispiel was Hartmut Rosa ja schon vor langer Zeit attestiert hat, unserer Gesellschaft, dass das wirkt in uns. Und das ist auch durch reines Reflektieren darüber nicht in den Griff zu kriegen, sondern man muss das Verhalten ändern und nicht nur das eigene, sondern mit den anderen drüber sprechen und möglichst was aushandeln, dass es anders geht. Und einfach auch, ich glaube, als Wissenschaftlerin ist es so, man muss Theorien vorlegen, die gut durchargumentiert sind, um zu sagen, das ist kein sinnvolles Vorgehen, es gibt ein anderes, besseres, um da an Veränderungen mitwirken zu können.
Ja, also ich finde es tatsächlich, ich überlege die ganze Zeit, wie man das jetzt lösen könnte, weil man ist in so einer Situation, also man sitzt halt im ICE. Mhm. Ja, und diesen ICE zu stoppen und zu sagen, klar kann der 300 km/h fahren, der kann aber auch nur mal 50 fahren. Mhm. Ginge mehr, aber muss ja nicht.
Ja, ja.
So, ich glaube, das ist halt irgendwie so, wenn du weißt, was geht, ist weniger machen, glaube ich, so ein, schwierig.
Ja,
die Bremse treten, glaube ich, ist da an der Stelle total schwierig.
Ja, was geht ist für manche, ich spreche immer aus dem Schuldzusammenhang des Privilegs heraus, ne? Für manche geht das. Für manche geht es, was anderes zu machen. Nicht dasselbe langsamer zu machen oder auszusteigen, wenn man schon drin ist, sondern es anders zu machen. Und die haben dann aber auch Verantwortung. Die machen das nicht nur für sich selbst, sondern die machen das für andere mit, dass sie ein anderes Lebensmodell ansteuern, dass sie darauf hinweisen, wie es sein könnte. Das machen ja ganz viele. Auch die mittendrin stecken, machen sich Gedanken und teilen die mit. Aber gerade diejenigen, die so einen Ausstieg, oder eben Nicht-Einstieg besser, schaffen, sind dann auch in der Pflicht, das mitzuteilen, warum sie so leben und nicht anders, und sich Gedanken zu machen darüber, wie man argumentativen Zusammenhang bieten kann, der vielen Menschen was sagt. Und das finde ich schon faszinierend. Wenn das passiert, dann ergreift das auch Gesellschaft. Also Rosas Beschleunigungstheorie kennen ganz viele Menschen. Mhm. Und die sie nicht kennen, sprechen zumindest unmittelbar darauf an. Mhm. Oder das erschöpfte Selbst Ehrenberg. Das Buch haben vielleicht nicht alle gelesen.
Ich habe es nicht gelesen.
Aber eine Resonanz dafür. Und Resonanz ist übrigens auch das neue Buch von Rosa. Wie gesagt, es geht gar nicht nur um Beschleunigung, sondern auch dafür, was in uns Resonanz hat. Also es geht weiter im Denken. Und das ist, glaube ich, so eine Verantwortung, die man hat, dass man was ansteuert im eigenen Denken und es dabei aber nicht belässt.
Was nehme ich denn jetzt konkret mit?
Du gehst mal schön nicht krank zur Arbeit und teilst das aber mit, warum du jetzt nicht krank zur Arbeit gehst.
Aus persönlicher Verantwortung. Richtig. Und aus gesellschaftlicher
und
Verantwortung.
Und weil du auch ja immer noch keine Quarantänestation bei der Arbeit hast.
Richtig, ja. Genau. Das wäre mein allererster Grund.
Ja.
Ja, ich würde sagen, ich würde ja arbeiten kommen, aber ihr habt keine Quarantänestation. Und aus lauter Pflichtbewusstsein euch gegenüber kann ich euch mein Selbst gerade nicht zumuten.
Ja. Pflichtenethik.
Ja, wäre jetzt vielleicht Na gut, da habe ich mich jetzt schön selbst ausgeklammert, aber es wäre ein erster Schritt.
Vielleicht. Ja, du kannst aber mal drüber nachdenken, ob du ethisch handeln willst, aus Pflicht oder aus Neigung oder aus welchen Gründen auch immer.
Bis ich damit fertig bin, habe ich hoffentlich den ersten Fieberschub überlebt.
Und bist wieder gesund eigentlich.
Ja. In dem Sinne würden wir sagen, ihr bleibt am besten gesund oder wenn ihr krank seid, tja, dann gute Besserung und seid gut zu euch selbst.
Ja, genau.
Erstmal.
Und die anderen dürfen auch gut zu euch sein.
Ja, das wäre besonders schön. Hühnersuppe für alle oder die vegetarische und vegane Variante.
Genau.
Macht's gut, bis bald.
Tschüss.